Kapitel 3. Für die Unterdrückten und Ausgestoßenen. Denn das Auge der Seele, das uns zur Vision des Guten leiten kann, wenn es nur in die richtige Richtung blickt, wird üblicherweise von den Sorgen der Seele um die niederen Dinge gefesselt. Und weil das so ist, kann es uns im Erkennen der Dinge schulen, die nicht wahr sind, und kann uns helfen, weit voranzuschreiten, in die falsche Richtung. Aber es kann uns niemals zum Licht führen, solange nicht unsere Seelen umgewandelt werden. E. J. Irwig, The Message of Plato. Meine erste Begegnung mit William Quant Judge. Lange bevor ich Leiterin der Theosophischen Gesellschaft wurde, hatte ich vieles gesehen, das mich zu der Überzeugung brachte, dass wir weder wissen, welche Hilfsmittel wir gegen Verbrechen und Armut anwenden könnten, noch wie wir sie gebrauchen sollten. In meinem Herzen breitete sich Entsetzen darüber aus, und ich wurde krank und entmutigt, weil ich so viel Grausamkeit und Gleichgültigkeit sah, so viel Leid und so wenig wurde getan, um es zu lindern. Schulen zu errichten, um diese Zustände zu verhüten, das war mein Traum. Er entstand nicht plötzlich, sondern aus der langen Erfahrung der Arbeit mit den Armen in New York, hauptsächlich auf der East Side. Er hat sich während vieler Besuche in den dortigen Gefängnissen und auf Ellis Island sowie in der umfangreichen Sozialarbeit mit den Unglücklichen in den Straßen in meinem Gemüt eingeprägt. Es war klar zu erkennen, dass wenig getan werden konnte, um ihnen wirklich und dauerhaft zu helfen. Was notwendig war, war ein neues Erziehungssystem zur Verhinderung der Zustände, die ich vorfand. Die menschliche Natur neu zu formen, wenn sie bereits den Glauben verloren hatte, auf die falsche Bahn geraten war, unehrlich war, skeptisch und zynisch geworden war, erschien beinahe oder gänzlich unmöglich. Ich erkannte, dass die einzige Chance darin lag, den Charakter der Kinder während der formbaren ersten 7 Lebensjahre zu bilden und dann, auf eine etwas andere Art, zwischen dem 7. und dem 14. Lebensjahr. Diese Gedanken und Gefühle wurden in einem bitteren Winter akut, als die East Side von einem Streik der Textilarbeiter ernsthaft betroffen war. Tag für Tag forderten diese Menschen ihre Rechte, und die Armut war schrecklich geworden. Sie hatten kein Geld mehr, und die Kinder waren dem Hungertod nahe. An einem Morgen starb ein Baby in den Armen seiner Mutter vor der Tür der Do-Good-Mission, einer Nothilfestation, die ich eingerichtet hatte, mit der Hauptstelle in einem alten Mietshaus in der Gegend, wo die Not am größten war. Massen von Menschen kamen täglich dorthin, um Suppe und Brot zu beschaffen und was ich sonst noch für ihre Hilfe auftreiben konnte. Ich erinnere mich gut an diesen Tag. Schnee fiel, als ich am Morgen zu der Mission ging, um mich mit diesen entmutigten Menschen in ihrer Armut zu treffen. Ein normaler Schneesturm begann, ohne Anzeichen für den schrecklichen Blizzard, der später am Tag wüten sollte, dessen Gewalt aber sichtbar wurde, als ich ankam. In dem heftigen Sturm, der nun ständig zunahm, warteten mehr als 600 Frauen und Kinder in der Straße auf Hilfe. Sie waren nur halb bekleidet. Die meisten hatten den Großteil ihrer Kleider versetzt. Sie kamen vor Kälte um. Viele von ihnen klagten laut und riefen um Hilfe. Die Zimmer, die wir gemietet hatten, waren im ersten Stock, die besten, die wir bekommen konnten, obwohl das Haus alt und baufällig war, und der Versuch, die 600 Menschen hineinzubringen, hätte den Tod für die meisten oder für alle von ihnen bedeutet. Der Hauseigentümer warnte mich auf das Entschiedenste, dass der Boden kaum dem Gewicht von 50 Menschen standhalten würde, ohne zu kollabieren und in den Keller zu fallen. Und die ganze Zeit über klang das Jammern dieser Frauen in meinen Ohren. Ich konnte sie nicht hungrig wegschicken, und es würde noch eine Weile dauern, bevor das Essen, das gerade zubereitet wurde, fertig sein würde. Es blieb mir nichts anderes übrig, als hinauszugehen und zu ihnen zu sprechen, um sie so gut wie möglich bei Laune und geduldig zu halten, während sie warteten. Ich hatte eine große Gemüsekiste auf den Gehsteig neben die Türe gestellt und stand darauf, erzählte ihnen, warum ich sie nicht hereinbitten konnte und dass die Suppe noch nicht ganz fertig gekocht und das Brot noch nicht vom Bäcker geliefert war, aber in sehr kurzer Zeit würde beides fertig sein. Die ganze Zeit über nahmen das Gedränge und der Sturm immer mehr zu und mit ihnen mein eigener Kummer, bis mir schließlich fast das Herz brach, als ich so viel entsetzliches Elend sah und wusste, dass alles, was ich tun konnte, so erbärmlich wenig war, so wirkungslos, um diese Menschen aus ihrem momentanen Elend herauszuholen und sie vor gleich schlimmem oder schlimmerem morgen oder am nächsten Tag zu bewahren. Plötzlich wurde meine Aufmerksamkeit auf ein blasses Gesicht am äußeren Rand der Menge gelenkt, das Gesicht eines Mannes, der unter einem Schirm stand, mit hochgeschlagenem Mantelkragen und seinen Hut tief ins Gesicht gezogen. Eindeutig nicht einer der Streikenden, ein Gentleman, dachte ich, der plötzlich verarmt war und sich schämte, mit den anderen vorzutreten und um Essen zu bitten, das er wohl sehr brauchte. Ein feingeschnittenes Gesicht und auffallend edel im Ausdruck, mit einem Blick von tiefer Traurigkeit und auch von Krankheit, zweifellos hervorgerufen durch Hunger. All das durchzuckte meine Gedanken in diesem einen Augenblick. Ich drehte mich um, um eine unserer Helferinnen zu rufen, um sie zu ihm zu schicken. Aber als ich mich wieder umdrehte, war er verschwunden. Zwei Tage später darauf gab er bei mir zu Hause seine Karte ab. Es war William Kwan Judge, Leiter der Theosophischen Bewegung und Nachfolger von H.P. Blavatsky. Er erzählte, dass er von meiner Arbeit bei den Armen gelesen hatte und dorthin gegangen war, um es persönlich zu beobachten. Er hielt es soweit für praktikabel und gut, sagte er, aber er erkannte auch meine Unzufriedenheit damit und meinen Hunger nach etwas, das viel tiefer gehen, die Gründe für das Elend beseitigen und nicht nur dessen Auswirkungen erleichtern würde. Als ich ihn damals kennenlernte, erkannte ich, dass ich meinen Platz gefunden hatte. Je mehr ich mit ihm und seiner Arbeit vertraut wurde, desto sicherer fühlte ich, dass einige meiner alten Träume und Hoffnungen jetzt wahr werden könnten. Ihn umfassend und richtig zu beschreiben, übersteigt meine Fähigkeiten. So sehr überragte er den Durchschnitt der Menschen an tiefer Weisheit und Erhabenheit des Charakters. Er hatte Theosophie zu einer lebendigen Kraft in seinem Leben gemacht, und niemand konnte ihm gegenüber so unfreundlich sein, dass sich seine Toleranz oder sein Mitleid erschöpft hätten. Er war es, der mir als erster eine Ahnung von der Macht des Denkens vermittelte und mich erkennen ließ, wie es das Schicksal eines Menschen aufzubauen oder zu zerstören vermag. Auf diese Art hat er mir gezeigt, wie man in der Theosophie eine Lösung für alle Probleme finden kann, die mich beunruhigt hatten, wie sie den Weg zur rechten Behandlung der Unterdrückten und Ausgestoßenen der Menschheit und zu den wahren Heilmitteln für Armut, Laster und Verbrechen zeigt. Zu all diesen Themen sagt die Theosophie als erstes Folgendes: Derjenige, der den Pfad betritt, der zur Wahrheit führt, muss die Fehler und Irrtümer seiner Mitmenschen anders verstehen lernen. Er muss das Gesetz der ewigen Gerechtigkeit verstehen lernen, Karma, dass ein Mensch, was er auch immer sät, wird ernten müssen. Und das Wissen um die Notwendigkeit erfordert unbesiegbares Mitleid, weil diejenigen, die irren und straucheln, immer durch Ignoranz irren. Kriminalität ist immer das Ergebnis von Ignoranz, und das Übel kann nicht geheilt werden, bevor das erkannt wird.